NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. Ja, und zwei ganz wichtigen Themen heute. Zum einen die weitere Entwicklung in Israel und Gaza nach Inkrafttreten der Waffenruhe gestern und die Amtseinführung von Donald Trump. In Kürze beginnt der Festakt in Washington und dann wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten also auch der 47. sein. Und damit beginnen wir auch direkt in Washington, denn schon seit Monaten wird da ja vorbereitet, aufgebaut rund ums Kapitol und auch am Weißen Haus. Da stehen Tribünen. Eigentlich findet diese Zeremonie zur Amtseinführung von US-Präsidenten immer draußen statt, vor dem großen Kapitol. Heute wegen des Wetters, wegen der Kälte, wie es heißt, aber in der Rotunde des Kongressgebäudes. Die Verfassung schreibt vor, dass die Amtszeit von neuen Präsidenten um 12 Uhr mittags, also High Noon, beginnt. Das ist 18 Uhr unserer Zeit. Und darüber habe ich vor wenigen Minuten mit unserer Korrespondentin Katrin Brandt in Washington gesprochen. Wie ist denn nun die Stimmung in der Stadt? Wie viele Menschen sind gekommen, um dabei zu sein?
Also das lässt sich natürlich immer schwer abschätzen. Es haben sich wohl 220.000, 250.000 Menschen ein Ticket besorgt für die Feier auf der National Mall, die ja jetzt nun nicht stattfindet. Die Zuschauer sind jetzt angewiesen worden, sich zur Capital One Arena zu bewegen, einer Sportarena. Da passen aber nur 22.000 Menschen rein. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen sind unterwegs. Ich war eben gerade noch draußen. Da stehen wirklich Menschen in kilometerlangen Schlangen stundenlang an und hoffen, dass sie noch einen Platz in der Schlange kriegen oder sonst irgendwo hinkommen können, wo sie gemeinsam mit ihren Freunden, so wird die Atmosphäre geschildert, feiern können. Und hier ist das, was mir eine Zuschauerin unaufgefordert ins Mikrofon gebrüllt hat.
Today is so special because we're getting Joe and Kamala the hell out of here.
Also heute ist ein besonderer Tag, weil wir Joe und Kamala zum Teufel jagen, so ungefähr. Yippie. Und das ist die Stimmung von den Menschen, die da unterwegs sind. Die haben wirklich alle gute Laune.
Also draußen wird gefroren von den Fans. Wer sind denn die geladenen Gäste? Also welche prominenten Ex-Präsidenten und Unterstützer werden gleich mit dabei sein?
Also von den Präsidenten ist klar, dass alle, die noch leben, mit dabei sein werden. Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton. Eine prominente Person, die zwar nicht gewählt ist, aber hochpopulär ist hier in Washington D.C., wird nicht dabei sein. Michelle Obama hat keine Gründe genannt, warum sie nicht kommt. Aber wir wissen, dass sie Donald Trump aus tiefstem Herzen, ich sag's mal so, verabscheut, weil sie glaubt, dass er ihrer Familie großen Schaden zugefügt hat. Sie will nicht neben ihm sitzen, das ist sehr offensichtlich. Dann gibt's natürlich die ganze Riege der reichsten Männer der Welt. Ich finde das spektakulär. Die drei reichsten Männer der Welt werden dabei sein, wenn Donald Trump sein Amt antritt. Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, die Tech-Titanen, werden in seiner Nähe sein. Dazu der TikTok-Chef Shou Chu. Also richtig prominente Wirtschaftsbosse, richtig viel Geld in seiner Nachbarschaft und aus der Politik. Ja, die EU ist spärlich vertreten. Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni kommt aus Deutschland, der eine oder andere Bundestagsabgeordnete und das war's dann auch schon fast.
Und was erwarten Sie jetzt von der Antrittsrede, Frau Brandt? Weil nach den Wahlen heißt es ja auch immer, der Präsident sei der Präsident aller Amerikaner und Amerikanerinnen. Wie versöhnend kann er da heute vielleicht auch sein?
Also Donald Trump hat schon angekündigt, dass er Amerika versöhnen will. Er hat auch angekündigt, dass er Amerika goldene Zeiten bescheren will. Seine Rede, die er gestern gehalten hat bei einer Wahlkampfveranstaltung und die Reden, die er zuletzt gehalten hat, waren alle sehr, sehr düster von der Art und Weise, wie er die USA geschildert hat. Er ist jemand, der viele Themen hat, im Programm hat, die er umsetzen will, die von anderen Menschen, die ihn nicht gewählt haben, als spalterisch empfunden werden. Man muss als Präsident bei seiner Amtseinführungsrede verkünden, dass man das Land zusammenführen will. Viele haben es auch ernst gemeint. Und bei Donald Trump bin ich mir nicht sicher, welches Ergebnis es haben will. Aber auch seine Anhänger sind überzeugt davon, dass er das Zeug hat, das Land wieder zusammenzuführen.
Er hat ja wirklich sehr viel vor, haben Sie gerade auch schon gesagt. Und er hat aber auch immer wieder angekündigt, schon an Tag 1 ins Arbeiten zu kommen. Ist damit wirklich schon gleich heute gemeint oder lässt er sich erstmal noch feiern?
Nein, damit ist ganz klar heute gemeint. Also gegen 23 Uhr deutscher Zeit wird er sich vermutlich an den Schreibtisch setzen, seinen neuen alten, und wird anfangen, Verordnungen zu erlassen. Also eine Verordnung könnte sein oder wird sein, vermuten jedenfalls alle, dass er die Grenze zu Mexiko in irgendeiner Art und Weise dicht macht. Er wird irgendwas ankündigen, was sich mit der Deportation vieler, vieler Menschen beschäftigt, die in den USA sind ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung. Er wird womöglich verkünden, dass in den USA künftig nur zwei Geschlechter anerkannt werden, Männer und Frauen. Er will womöglich ankündigen, dass künftig eine Abteilung in seiner Regierung sich damit beschäftigt, viele, viele tausend Beamte zu entlassen und ähnliche Geschichten mehr. Es ist die Rede von 100 bis 200 Verordnungen. Vielleicht kriegt er Schmerzen in der Hand, bevor er fertig ist, aber er hat richtig viel vor, weil er will seinen Leuten zeigen, ab Tag 1 wird ernst gemacht.
Soweit Einschätzungen von unserer Washington-Korrespondentin Katrin Brandt. Ja, und bei uns hier auf NDR Info verpassen Sie nichts. Inzwischen hat sich die Festgemeinde dann doch eingefunden in Washington. Die Plätze sind eingenommen, die Musik spielt schon, aber wir erwarten den Amtseid erst in gut einer halben Stunde. Ab kurz nach 5:30 werden wir dann auch immer wieder live nach Washington schalten. Donald Trump will also in seiner zweiten Amtszeit deutlich mehr verändern als in seiner ersten und auch vor staatlichen Strukturen nicht Halt machen. Die Demokratie, so hörten wir es jetzt zuletzt sehr oft, stehe vor einem Stresstest. Und Trump hat viele Unterstützer. Er geht nun deutlich besser vorbereitet in diese zweite Amtszeit. Er ist erfahrener. Was heißt das genau? Darüber habe ich mit Johannes Timm gesprochen von der SWP, der Stiftung Wissenschaft und Politik, und ihn gefragt, was bedeutet das jetzt eigentlich für die USA, wenn alles umgekrempelt werden soll? Das Justizministerium oder auch Behörden wie das FBI?
Ja, es gibt tatsächlich diesen Komplex, wo Donald Trump aus seiner ersten Amtszeit gelernt hat und die Erfahrung gemacht hat, dass es gar nicht so einfach für den Präsidenten ist, Dinge einfach umsetzen zu lassen. Dass das nicht wie beim Militär funktioniert, wo man einen Befehl erteilt und der wird ausgeführt, sondern dass es durchaus auch Widerstände gibt, auch in der Bürokratie, auch im System. Und insofern konzentriert er sich jetzt in seinen ersten Amtshandlungen wahrscheinlich sehr stark darauf, seine Macht abzusichern und eben diese Widerstände im System zu brechen. Und dabei spielt eben die Organisationsreform, der Bürokratieabbau eine große Rolle und die Kontrolle über das Justizministerium, einschließlich solcher Behörden wie der Bundespolizei FBI.
Und wie schätzen Sie dabei den Faktor Zeit ein? Weil auch so ein Umorganisieren braucht ja eine ganze Weile, außer man würde sich wirklich über alles hinwegsetzen. Und so weit sind wir ja eben noch nicht, oder?
Ja, da ist wirklich der große Unterschied zur ersten Amtszeit, dass er deutlich besser vorbereitet ist, auch die Leute, die ihn umgeben, sehr viel besser vorbereitet sind und sehr viel loyaler sind. Und das haben wir jetzt schon bei den Vorschlägen für Ernennung für wichtige Ämter gesehen, dass er eben vor allem Loyalität belohnt. Es geht gar nicht so sehr darum, dass die zum Beispiel zukünftigen Minister und Ministerinnen besonders ausgewiesene, kompetente Leute in ihrem Gebiet sind, sondern eben tatsächlich, dass sie vor allem loyal gegenüber Trump sind. Und beim Justizministerium beabsichtigt er ja, Pam Bondi zur Justizministerin zu machen, die schon einige Erfahrungen als Justizministerin von Florida hatte und aber auch durch vergangene Äußerungen eben diese Loyalität sehr stark bewiesen hat. Das Justizministerium ist deswegen so zentral, weil man es wirklich auch benutzen kann, um politische Gegner einzuschüchtern, indem man ihnen mit Ermittlungen droht, wegen aller möglichen Dinge. Und selbst wenn die Gerichte da nicht mitspielen und Leute nicht verurteilt werden, kann allein die Tatsache, dass gegen sie ermittelt wird, schon erhebliche Unannehmlichkeiten verursachen und als Einschüchterungsmittel benutzt werden.
Da hätte ich jetzt angeschlossen, weil ja auch angekündigt ist, dass die Gegner oder die Trump als Gegner sieht, verfolgt werden sollen. Aber erwartet man dann wirklich Verhaftungen, Prozesse oder eben keine Prozesse? Jetzt haben Sie schon gesagt, das läuft mehr auch auf Einschüchtern hinaus.
Das kommt ein bisschen darauf an, wer der politische Gegner ist, um den es geht. Einzelpersonen kann man ganz gut durch tatsächlich Ermittlungen einschüchtern. Und da ist eben die große Frage, inwieweit machen die Beamten im Justizministerium, die immer noch in überwiegender Zahl keine politisch ernannten Beamten sind, sondern sozusagen Karrierebeamten, machen da mit, wenn sie zum Beispiel von Donald Trump die Anweisung kriegen, schaut doch mal hier rein, ob diese oder jene Person irgendwas Unrechtmäßiges begangen hat, wo man ein Ermittlungsverfahren gegen die beginnen könnte. Oder man hetzt den Leuten die Steuerbehörden auf den Hals und leitet eine Steueruntersuchung ein. Auch darüber hat er in der Vergangenheit schon spekuliert. Und James Comey, der entlassene FBI-Direktor aus der ersten Amtszeit, hatte tatsächlich eine Steuerermittlung am Hals. Wenn es um Organisationen geht, zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen oder Medienorganisationen, dann können die Regulierungsbehörden aktiv werden. Also Fernsehsender brauchen eine Genehmigung, um senden zu dürfen. Da gibt es eine Bundesbehörde, die Federal Communications Commission, die diese Lizenzen vergibt und darüber entscheidet. Unternehmen wollen vielleicht irgendwelche Fusionen machen. Da müssen die Antimonopolbehörden zustimmen und da kann man sozusagen politisch drauf Einfluss nehmen. Bei all diesen Fragen stellt sich natürlich wirklich die Frage, und das ist eine offene Frage, ob es Donald Trump gelingt, diese Organisationen so vollständig unter seine Kontrolle zu bringen, dass sie diese politisch motivierten Ermittlungsverfahren oder eben Regulierungsverfahren oder so in seinem Sinne durchführt, oder ob es da in diesen Institutionen trotzdem noch Widerstand gibt.
Und erwarten Sie Widerstand? Also vielleicht nicht heute und vielleicht nicht morgen, aber dann in den kommenden Monaten, weil ja selbst republikanische Wähler zum Teil eben nicht zu 100% mit Trumps Ideen übereinstimmen.
Also ich glaube, ein Faktor ist, dass es tatsächlich auch in der republikanischen Partei immer noch verschiedene Ansichten und Interessenskonflikte gibt. Ja? Also die Frage, ob man jetzt wirklich erneuerbaren Energien total den Saft abdreht, im wahrsten Sinne des Wortes, da wird es auch bei den Republikanern Interessen geben, die dem entgegenstehen. Oder die Rolle von Elon Musk, der einerseits natürlich sehr wichtig für Donald Trump ist, aber andererseits auch in vielen entgegensteht, was seine Anhängerinnen und Anhänger, die sogenannte Make America Great Again Basis von ihm will, zum Beispiel beim Thema der Immigration. Und da kann es durchaus sein, dass diese Konflikte dazu führen, dass Trump doch nicht einfach durchregieren kann. Was den Widerstand angeht, auch da fällt eine eindeutige Prognose schwer. Ich kann nur sagen, der Widerstand wird deutlich geringer sein als in der ersten Amtszeit. Einerseits, weil er eben diese Loyalisten einstellt und andererseits, weil er die Regierung auch so umstrukturieren will, dass es sehr viel leichter wird, Leute, die nicht das machen, was er will, zu entlassen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Und da muss man tatsächlich einfach abwarten und hoffen und so weit wie möglich auch Einfluss nehmen auf amerikanische Politikerinnen und Politiker, dass sie nicht alles mitmachen, was Trump von ihnen will.
Sagt Dr. Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ja, nochmal kurz zwischendurch der Blick nach Washington. Dort füllen sich jetzt inzwischen die Stuhlreihen und fast alle Ex-Präsidenten sind auch schon eingetroffen. Joe Biden fehlt noch und wir sind also wenige Minuten vor der Amtseinführung von Donald Trump. Dann ab ungefähr 17.30 Uhr nach diesen Themen des Tages werden wir die Zeremonie komplett verfolgen. Aber so lange überbrücken wir noch. Der deutsche Botschafter in den USA, Andreas Michaelis, hat sich in sehr deutlichen Worten über den künftigen US-Präsidenten Trump geäußert. Er warnte die Bundesregierung in einer vertraulichen Analyse vor massiven negativen Veränderungen der US-Politik. Nun ist der Bericht aber nicht mehr vertraulich und die deutlichen Worte des Botschafters lassen durchaus aufhorchen. Dass es einen solchen Bericht gibt, das hat ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigt und zuvor hatte auch schon Außenministerin Baerbock in Berlin direkt gesagt, es gibt im Bericht und es sei auch die Aufgabe von Botschaftern, politische Einschätzungen vorzunehmen. Georg Schwarte berichtet aus Berlin.
VSNFD, Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Das stand über einer brisanten Depesche des deutschen Botschafters in Washington, Andreas Michaelis. Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Dumm nur, dass diese Verschlusssache am Wochenende öffentlich wurde. Michaelis beschreibt in seiner düsteren Analyse, was der Welt und Deutschland unter einem Präsidenten Trump blühen könnte.
Die Agenda Trump 2.0, der maximalen Disruption, des Aufbrechens etablierter politischer Ordnung und bürokratischer Strukturen sowie seine Rachepläne bedeuten letztlich eine Neudefinition der verfassungsrechtlichen Ordnung.
Gedacht war die dramatische Warnung als Analyse für das Auswärtige Amt, das Kanzleramt, das Justiz- und Innenministerium. Gedacht aber eben nur für den internen Dienstgebrauch, erklärt der Sprecher von Außenministerin Baerbock, Sebastian Fischer.
VSNFD, die Definition davon ist, Kenntnisnahme durch Unbefugte kann für unsere Interessen nachteilig sein. Und genau das haben wir ja durch diese Durchstecherei gesehen.
Der Botschafter Michaelis, der einst als Referent vom grünen Außenminister Fischer im Auswärtigen Amt startete und zahlreiche Botschaftsposten innehatte, nahm in seiner Depesche jedenfalls kein Blatt vor den Mund.
Trumps Führungsteam ist bereit, rechtliche Graubereiche und Schlupflöcher zu nutzen und auf die vom obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten dem Präsidenten bescherte zusätzliche Macht und Immunität zu setzen.
Heißt es weiter. Solche ungeschminkten Depeschen sind durchaus üblich, dass sie wegen ihrer Brisanz öffentlich werden, dagegen nicht. Der Schaden ist da. Die Trump-Administration wird zur Kenntnis nehmen, wie die Bundesregierung über sie denkt. Baerbocks Sprecher hofft, dass das Trump-Lager die Sache irgendwie nicht überdramatisiert.
Insofern, glaube ich, wird es schon professionell eingeordnet werden können. Und im Übrigen ist Andreas Michaelis natürlich ein sehr erfahrener Botschafter.
Michaelis ist 65, seit August 2023 Botschafter in Washington und sitzt heute eigentlich als Vertreter der Bundesregierung bei der Amtseinführung von Donald Trump als Gast im Publikum. Im Übrigen, sagt das Auswärtige Amt, habe Michaelis ja nur vor dem gewarnt, vor dem auch viele US-Korrespondenten in Bezug auf Trump warnen. Maximale Disruption nämlich.
Und nochmal, es ist der Job, die Aufgabe von Botschafterinnen und Botschaftern, über Tendenzen, über Entwicklungen in ihren Ländern zu berichten. Wenn wir jetzt aus Sorge vor Durchstechereien vertraulicher Dinge aufhören zu berichten, dann verlieren wir als Bundesregierung, dann verlieren wir als Auswärtiges Amt auch unsere Augen und Ohren in der Welt. Und das kann hier niemand wollen.
Das Kanzleramt wollte jedenfalls nichts dazu sagen, dass die brisante Depesche plötzlich überall zu lesen war. Der stellvertretende Regierungssprecher versuchte Schadensbegrenzung auf seine Art.
Der Bundeskanzler hat ja auch gesagt, dass wir gut vorbereitet sind, dass die Berater sich schon getroffen haben, dass es zwei gute und freundliche Telefongespräche schon gab mit Herrn Trump. Und das ist die Position, mit der wir jetzt sozusagen in diese zweite Amtszeit von Herrn Trump gehen.
Die offizielle Position, die inoffizielle samt Inhalt der Botschafterdepesche, möchte die Bundesregierung öffentlich wenige Stunden bevor Donald Trump der 47. Präsident der USA werden wird, jedenfalls nicht kommentieren.
Das tue ich nicht und deshalb kann ich mich auch nicht zu Einschätzungen äußern.
Soweit ein Bericht aus Berlin von Georg Schwarte. Und wir schauen noch auf die EU, denn strittige Punkte mit den USA gibt es ja auch durchaus. Die Finanzierung der Verteidigung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und jetzt also auch noch Diversity. Gemeinsamkeiten zwischen der neuen US-Regierung und der Europäischen Union dagegen muss man eher mit der Lupe suchen. Was bedeutet das also für die kommenden Jahre? Dazu Sabrina Fritz aus Brüssel.
Seit seiner Wiederwahl war Donald Trump einmal in Europa bei der Öffnung von Notre Dame. Umarmung, Händeschütteln, der französische Präsident Macron und Donald Trump machten oft ziemlich beste Freunde.
It's an honor to be here. We had a good time together and we had a lot of success, really great success.
Es ist eine Ehre, hier zu sein. Wir hatten eine gute Zeit zusammen, wir hatten Erfolg, großen Erfolg, so Trump in Paris. Neben dem Pariser Glanz mag für Macron noch sprechen, dass er der einzige EU-Regierungschef mit Atomwaffen ist. Die zweite Europäerin, die sich zum Team Trump zählen darf, ist die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie ist als einzige europäische Regierungschefin zur Amtseinführung nach Washington eingeladen. Trump und Brüssel, das hat noch nie so richtig zusammengepasst. Der Amerikaner bezeichnete die Stadt als Schmutzloch. Außerdem verhandelt er lieber mit einzelnen Ländern als mit einer so komplizierten Organisation wie der EU-Kommission. Vor allem, weil der Graben zwischen den USA und Europa immer tiefer wird. Beispiel Handel. Die Europäische Union hat im vergangenen Jahr viel mehr Autos, Pharmaprodukte, Cognac und Flugzeugteile in die USA verkauft als umgekehrt. Der Handelsgraben zwischen den USA und der EU ist inzwischen 200 Milliarden Dollar tief. Trump hat dafür schon ein Gegengift in der Schublade, Zölle. 20% auf alles hat er angedroht. Deutschland wäre davon besonders betroffen. Der Vorsitzende des Europäischen Handelsausschusses, Bernd Lange, ist entsprechend besorgt.
Na, ich mache mir schon Sorgen, weil alle Anzeichen darauf deuten, dass er zumindest Teile dessen, was er angekündigt hat, auch umsetzen wird.
Jetzt wird nach einem Deal gesucht. Was kann man den Amerikanern noch mehr abkaufen? Mais vielleicht oder Flugzeuge? Aber es geht nicht nur um nackte Zahlen. Amerikanische Unternehmen werfen gerade Prinzipien über Bord, wie ein Schiff Ballast kurz vor dem Untergang. Gleich viel Männer und Frauen beschäftigen, vom Tisch. Bei der Geldanlage in nachhaltige Unternehmen zu investieren, Schnee von gestern. Aber die USA schaden sich damit selbst, sagt Jennifer Morgan, Staatssekretärin für Klimapolitik im Auswärtigen Amt.
Ich finde es sehr wichtig für Leute zu verstehen, dass die weltweite Markt für grüne Schlüsseltechnologien, ob es Wind, Solar, Batterien, E-Autos, Elektrolyseuren oder Wärmepumpe, das wächst rasant. Seit 2015 hat er sich vervierfacht und in den nächsten 10 Jahren soll es sich weiter verdreifacht. Und das ist ein 2-Billionen-Markt.
Auch der Umgang mit den großen amerikanischen Tech-Firmen wird die EU weiter beschäftigen, wenn diese Hassrede zulassen und damit gegen den Digital Service Act verstoßen. Handelsexperte Lange sagt, der DSA ist tabu, an der Kontrolle gegen Tech-Firmen soll nicht gerüttelt werden. Doch bei allen wirtschaftlichen Verflechtungen sind Europa und die Vereinigten Staaten vor allem bei der Verteidigung verbunden. Die USA als größtes und stärkstes Mitglied der NATO, Europa, das ohne Soldaten, Waffen und Geld aus Übersee so schutzlos ist wie ein Kind im Wald. Auf die Liste der Trump-Versteher muss deshalb unbedingt noch Mark Rutte. Der NATO-Generalsekretär lobt Trump bei jeder Gelegenheit für seinen Druck, den er auf die Europäer ausübt.
Forget about the 2%. Then you have to bring it up to 8, 9 or 10% if you really want. You have to.
Ohne die USA müssten sie 8 oder 10% für ihre Verteidigung ausgeben, wenn sie atomwaffenfähig sein wollen. Es dauert 15 bis 20 Jahre, wenn sie eine NATO ohne die USA aufbauen wollen, sagt er in Brüssel. And it will take 15, 20 years if you want to build a European NATO without the US. Viele Regierungen werden sich also schon darauf einstellen, dass sie künftig mehr Geld für Verteidigung ausgeben müssen. So auch Giorgia Meloni. Italien ist sogar vom 2%-Ziel noch weit entfernt.
Soweit Sabrina Fritz. Und heute Abend geht es bei uns auch um die zweite Amtszeit von Donald Trump und vor allem Ihre Meinung dazu. Was denken Sie? Was befürchten Sie? Oder vielleicht auch, wo liegen Ihre Hoffnungen? Wohin wird Trump die USA und damit auch die Welt steuern? Diskutieren Sie mit ab 20.15 Uhr. Bei Mitreden per Telefon unter 08000 44 1777 oder Sie schreiben vielleicht jetzt schon unter mitreden.ard.de. Wir schauen in den Themen des Tages auch noch in den Nahen Osten. Dort ruhen ja im Moment die Waffen auf beiden Seiten. Die Hamas und Israel räumen sich gegenseitig eine Pause der Gewalt ein. Israel hat in der vergangenen Nacht auch 90 palästinensische Häftlinge freigelassen. Zuvor hatte die Terrororganisation Hamas 3 israelische Geiseln freigelassen. Was dieser Geiseldeal aus palästinensischer Sicht bedeutet, das berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Während in Israel gestern viele Menschen mit den 3 freigelassenen Geiseln mitfieberten, war in arabischsprachigen Medien ein Zeichen der Stärke zu sehen. Dutzende schwer bewaffnete Hamas-Kämpfer waren bei der Übergabe der Geiseln dabei, mitten in Gaza-Stadt. In sauberen Uniformen mit wie neu aussehenden Autos. Nach über 15 Monaten Krieg sieht eine stark geschwächte Terrororganisation anders aus, so die Botschaft. Und dann bekamen die Geiseln noch Entlassungspapiere. Die Vertreter des Roten Kreuzes mussten eine Empfangsbestätigung unterschreiben. Das sollte wohl heißen, auch die Verwaltung im Gazastreifen hat die Hamas noch im Griff. Monatelang war nichts von Abu Ubaida zu hören gewesen, dem Sprecher der Al-Qassam-Brigaden des bewaffneten Arms der Hamas. Jetzt veröffentlichte er ein Interview mit dem Jerusalemer Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee im Hintergrund und sprach von der Waffenruhe wie von einem Sieg der Hamas. Man habe Netanyahu und seine so wörtlich faschistische Regierung gestoppt, die in Gaza Menschen vertreiben und so viel wie möglich zerstören wollten. Vom Terrorüberfall des 7. Oktober sprach Abu Ubaida nicht. In der Nacht, nach stundenlanger Verspätung, gab es dann auch Jubel im besetzten Westjordanland, als die ersten palästinensischen Gefangenen freigelassen wurden. In Betunia waren viele Menschen auf den Straßen, um sie vom Internationalen Roten Kreuz zu empfangen. Insgesamt kamen 90 Frauen und Minderjährige frei, unter anderem Khalida Jarrah, eine politische Aktivistin, die immer wieder in israelischen Gefängnissen saß, zuletzt in sogenannter Administrativhaft, ohne ein reguläres Gerichtsverfahren. Es sind harte Gefühle. Wir danken allen für die Freiheit, aber da ist auch das Leid und die vielen Toten. Die Lage im Gefängnis ist schwierig. Wir wollen Freiheit für die gefangenen Frauen und Männer. Hadita Shatara war wegen Aufruf zu Gewalt in sozialen Medien in einem israelischen Gefängnis. Barmherzigkeit mit den Märtyrern. Unsere Freiheit ist unvollständig, bis Gaza wieder aufgebaut ist und das Leben dorthin zurückkehrt. Die Menschen in Gaza sind stark und standhaft. Am kommenden Wochenende soll es wieder ähnliche Szenen geben. Dann sollen wieder Palästinenser freikommen und 4 israelische Geiseln. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Hamas dann auch bekannt gibt, wer von den insgesamt 33 Geiseln, die im Laufe der 6 Wochen freikommen sollen, noch am Leben ist. In Gaza kommen derweil inzwischen mehr Hilfsgüter an. Israels Truppen haben begonnen, sich aus einigen Gebieten zurückzuziehen. Menschen im Süden berichten jedoch von vereinzelten Schüssen. Während die Zukunft des Gazastreifens Teil der weiteren Verhandlungen ist, nannte Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich heute im Armeeradio schon mal seine Sicht der Dinge. Es gibt keinen anderen Weg, wir müssen dort regieren. Ich sage schon lange, wir müssen den Gazastreifen erobern und eine vorübergehende militärische Regierung errichten. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Das heißt nicht, dass wir für das Erziehungswesen und so weiter zuständig sind. Es geht um minimale humanitäre Anstrengung wie Essen, Trinken, ein wenig Gesundheit. Es gibt keine andere Wahl. Für 1 bis 2 Jahre, bis wir Hamas wirklich zerstört haben, die Bevölkerung aufhört, sich vor Hamas zu fürchten und versteht, dass die Hamas am Ende ist und für immer verschwunden. Aber bisher kann davon keine Rede sein. Und ziemlich sicher wird es auch in ein paar Tagen wieder Jubelbilder geben und Zeichen der Stärke, wenn weitere israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden.
Soweit ein Bericht von Jan-Christoph Kitzler. Zurück nach Deutschland. Man hört es immer wieder, die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Das ist leider ein weltweites Phänomen. Jetzt hat die Entwicklungsorganisation Oxfam ihren neuen Jahresbericht vorgestellt und der zeigt, Diese Kluft zwischen Arm und Reich, sie wird immer schneller, immer größer. Konstantin Röse hat den Bericht gelesen.
Die Zahlen von Oxfam haben es in sich. Im vergangenen Jahr ist das Vermögen der Superreichen dreimal schneller gewachsen als noch im Vorjahr. 2024 gab es 2.800 Milliardärinnen und Milliardäre weltweit, damit im Schnitt fast 4 neue pro Woche. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen, die hungern, gestiegen. Amitabh Behar, geschäftsführender Direktor der Entwicklungsorganisation Oxfam, wird deshalb deutlich.
Inequality is a policy failure.
Ungleichheit ist ein Versagen der Politik, das ist eine politische Entscheidung. Und letztlich sind es die Menschen, die dafür sorgen müssen, dass Regierungen zur Verantwortung gezogen werden. Das ist leichter gesagt als getan. Eine Kluft zeigt sich auch zwischen den Ländern. Die wirtschaftlich starken Länder im globalen Norden bestimmen laut Oxfam die Regeln, von denen dann Superreiche und Konzerne profitieren. Der globale Süden hat dagegen das Nachsehen. Sorgen macht Oxfam, dass Superreiche zunehmend politische Macht bekommen. Zu sehen sei das etwa in den USA bei Donald Trump und Elon Musk, sagt Amitabh Behar. Ein milliardenschwerer Präsident, der bei seiner Vereidigung von der reichsten Person unterstützt wird, das zeigt deutlich, dass Oligarchen die Politik verändern und ein Wirtschaftssystem schaffen können, das sie im Wesentlichen begünstigt. BH untermauert das mit weiteren Zahlen. Selbst wenn die reichsten 10 Milliardäre über Nacht 99% ihres Vermögens verlieren würden, blieben sie Milliardäre. Marlene Engelhorn, die Nachfahrin eines BASF-Gründers und Millionenerbin, geht einen anderen Weg. Sie hat schon vor längerem beschlossen, den Großteil ihres Vermögens zu spenden. Als Aktivistin setzt sie sich dafür ein, Vermögen von Superreichen höher zu besteuern und Macht zu beschränken.
Wir brauchen das und deswegen, glaube ich, sind immer mehr offen dafür nachzudenken, ob es nicht doch sinnvoll wäre zu schauen, dass man diese Übermacht, die in extremem Vermögen gebündelt ist, ob man die nicht doch wieder reguliert und begrenzt und schaut, wie man damit einen demokratischen Umgang findet, statt es aus dem Ruder laufen zu lassen, was momentan passiert.
In Deutschland gibt es mittlerweile 130 Milliardäre mit einem Vermögen von rund 600 Milliarden Euro. Damit hat Deutschland nach den USA, China und Indien die meisten Milliardäre. Viele würden oft weniger Steuern und Abgaben zahlen als Familien in der Mittelschicht, heißt es von Oxfam. Amitabh Behar wünscht sich von einer kommenden Bundesregierung zwei Dinge. Ich hoffe wirklich, dass Deutschland dafür sorgt, dass die Superreichen stärker besteuert werden. Was wir brauchen, ist Führung, um eine gleichberechtigtere Gesellschaft hinzukriegen.
Konstantin Röse zum neuen Oxfam-Bericht. Und damit enden unsere Themen des Tages. Ja, und auch in diesem Oxfam-Bericht sind die reichsten Männer der Welt angesprochen worden. Drei davon sind gerade in Washington und wir sind gleich live dabei in Washington, wenn der 47. US-Präsident den Amtseid ablegt. Vorher aber noch dies.